Herzlich willkommen zum Charming China Podcast. Mein Name ist Isabel Sum und ich lebe seit 2016 in China, um hier vor Ort unser Unternehmen aufzubauen. In diesem Podcast interviewe ich ausländische sowie chinesische Unternehmer und Experten, welche ihre inspirierenden Geschichten mit uns teilen. Der Podcast soll dazu dienen, mehr kulturelles Verständnis zu erlangen und eine Brücke zu schlagen zwischen dem Westen und China. Unser heutiger Gast ist Wolfgang Hirn, Journalist und Buchautor. Er berichtet seit vielen Jahren für das Manager-Magazin über China und seine Bücher bieten einen intensiven Einblick in die Geschehnisse vor Ort und was wir über das Reich der Mitte wissen sollten. Wir haben uns in Shenzhen getroffen, um die aktuellen Ereignisse in Bezug auf China zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen alle zusammen zum Charming China Podcast. Heute haben wir eine besondere Ausgabe auf Deutsch. Und zwar sind wir heute hier mit Herrn Wolfgang Hirn. Können Sie sich gerne einmal den Zuhörern kurz vorstellen?
Also mein Name ist Wolfgang Hirn und ich bin Journalist, habe studiert vorher in meiner Heimatstadt Tübingen Volkswirtschaftslehre und bin danach gleich in Journalismus gegangen, habe bei einer Tageszeitung angefangen in Köln, dann Wirtschaftswoche in Düsseldorf und seit 34 Jahren bin ich jetzt beim Manager-Magazin in Hamburg.
Oh, sehr interessant. Wohnen Sie dann auch in Hamburg?
Nein, ich wohne in Berlin. Ich habe lange in Hamburg gewohnt, 25 Jahre, und bin vor 9 Jahren von Hamburg nach Berlin gezogen, weil Berlin doch noch eine etwas größere und internationalere Stadt ist als Hamburg. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt gegen Hamburg bin. Nein, ist eine sehr schöne Stadt, aber in Berlin ist halt international mehr los als in Hamburg.
Mhm. Ja, das glaube ich. Das habe ich letztens auch erlebt. Wir waren dort auf einer Messe und 90% englischsprachig und sehr international.
Ja, vor allem, wenn man international unterwegs ist, so wie ich, ist das einfach toll in Berlin, weil es sind so viele Veranstaltungen, ob das jetzt von den Botschaften, von irgendwelchen Thinktanks ist. Also gerade auch in Richtung China gibt es jede Woche jede Menge Veranstaltungen. Also das ist doch ein sehr interessanter Platz inzwischen Berlin geworden. Mhm.
Interessant. Sie sprechen es gerade schon an, China. Und deswegen sind wir auch heute hier. Unser Podcast-Thema ist ja China und was hier alles passiert. Wann und wo begann für Sie der Kontaktpunkt oder die Faszination China? Was haben Sie mit China zu tun?
Also es fing schon sehr früh an. 1986 war meine erste Reise nach China. Damals noch sehr, sehr umständlich. Als Journalist ist es ja eh ein bisschen schwieriger, nach China zu reisen. Damals, erinnere ich mich noch, musste man ein Telex, viele Leute werden gar nicht mehr wissen, was das ist. Das ist so ungefähr so der Vorläufer vom Fax. Musste man ein Telex nach China, an Peking, an den chinesischen Journalistenverband schicken. Und dann lag das dann Wochen, Monate lang herum. Und dann hat man irgendwann eine Antwort bekommen. Ja, man kann kommen. Und dann flog man dann nach Peking und wurde dann von einem Menschen des Journalistenverbandes begleitet. Der hat einem auch die Termine gemacht und war permanent dabei. Das waren so die ersten Reisen nach China, nach Peking. Und damals gab es ja, und das ist heute unvorstellbar, nicht mal Direktflüge von Europa nach Shanghai. Wow. Man musste also in Peking umsteigen, stundenlang in diesem alten Pekinger Flughafen warten, bis man nach Shanghai weiterfliegen konnte. Wie gesagt, heute unvorstellbar. Heute kommt man ja aus jeder europäischen Großstadt nach Shanghai.
Mhm. Ja, das ist interessant. Das waren andere Zeiten als heute.
Ja, es waren viele andere Zeiten damals, wo auch die ganze Motorisierung war natürlich eine völlig andere damals. Man hat noch wirklich viele, viele Radfahrer gesehen. Man hat Pferdefuhrwerke in Peking gesehen, die da Gemüse und Obst von den umliegenden Dörfern in die Stadt gefahren haben oder Kohle. Also es war schon eine sehr andere Welt und das alles in 40 Jahren hat sich gravierend verändert.
Mhm. Haben Sie gefühlsmäßig einen Punkt, wo Sie sagen, okay, ab jetzt würden Sie sagen, fängt das neue China an, also wie wir es jetzt heute kennen, oder wann zeichnete sich ab, dass sich China so in die Richtung entwickeln wird, wie es jetzt
ist? Ich glaube, es gibt keinen Punkt. Weil natürlich, wenn Sie mich vor 30 oder 40 Jahren gefragt hätten, wie sieht China in 30 oder 40 Jahren aus, hätte ich nie gesagt, dass es so aussieht, wie es heute aussieht. Das war eigentlich undenkbar. Ich vermute auch, dass die chinesische Führung, die ja immer sehr weitsichtig ist, aber auch die hat sich nicht vorstellen können, glaube ich, wie, dass es so kommt, wie es heute gekommen ist. Nee, es gab nicht den Zeitpunkt, wo ich sage, oh ja, jetzt geht die Post ab, jetzt wird dieses China so, wie es heute ist. Das ist ein sehr allmählicher, schleichender schleichend nicht, aber ein sehr kontinuierlicher Weg gewesen.
Mhm.
Also ich kann mich erinnern, in Shanghai, wenn man in Shanghai Anfang der 90er auf der Bund-Seite stand und rüberschaute, und da war ja vieles von der ganzen Skyline war ja überhaupt nicht da. Und das, wenn mir da jemand gesagt hätte, guck mal, in 10 Jahren sieht das so aus, da mit dieser ganzen Skyline, da hätte ich gesagt, ja, du spinnst. Oder ich im Shanghai-Museum gab es so ein Modell, wie Pudong aussehen sollte. Und da sind wir da hingefahren und haben dieses Modell angeschaut und dachte, ja, das ist unmöglich, das kann nicht sein, dass die das so machen. Und es ist so eingetreten.
Ja, das stimmt, das ist wirklich sehr interessant. In Changde, in der Stadt, wo unsere Rösterei ist, da haben wir auch so ein Städtemodell. Und das ist auch sehr, sag ich mal, kreativ. Also da fahren dann verschiedene Flüsse und ist beleuchtet. Und das ist auch interessant, weil das ist jetzt, sag ich mal, eine Tier-3-City, also eine von denen nicht so entwickelt. Und da hoffe ich mal, dass es dann auch so passieren wird, wie das Modell das jetzt schon zeigt. Und wenn das passiert, dann wäre es eine ganz schöne Stadt. Also es ist jetzt schon eine schöne Stadt, aber dann wäre es noch eine beeindruckendere Stadt. Also es ist interessant zu sehen, dass diese Modelle auch wirklich dann ja, realisiert werden können.
Ja, oder jetzt beim Zugverkehr. Ich meine, wenn mir da auch jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass das so eine rapide Entwicklung nimmt, hätte ich das auch nicht geglaubt. Aber sie haben es gemacht. Ich erinnere mich an meine erste Bahnreise, die war hier von Guangzhou nach Shanghai. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, 36 Stunden unterwegs gewesen. Sie wissen ja selber, wie schnell es heute geht. Unvorstellbar, wie rasant diese Entwicklung in diesem Land war.
Ja, sehr interessant. Und Sie haben ja viele Bücher zum Thema China geschrieben.
Einige.
Können Sie kurz erklären, so was bewegte Sie dazu, diese Bücher zu schreiben, und vielleicht auch so einen kurzen Umriss, worum geht es darin?
Ja, wie gesagt, ich bin ja Journalist und da ist dann meine Berufung oder mein Beruf Schreiben. Und natürlich habe ich vor allem fürs Manager-Magazin geschrieben, aber das sind dann einfach dann Geschichten, die maximal 5 Seiten lang sind. Und ich dachte immer, ich habe ein bisschen mehr zu erzählen als eben nur auf 5 Seiten, oder ich weiß auch mehr. Und dann hatte ich 2003, war das, glaube ich, so die Idee, okay, dieses Wissen, oder das muss raus, und das muss raus in Form eines Buches. Und dann habe ich mich bei einer Literaturagentin, die ich kannte, über einen Bekannten oder angefragt. Ich habe die und die Idee, ich möchte ein Buch über China schreiben. Und da fand die das gut, und dann hat die für mich einen Verlag gesucht, und dann war das gleich der renommierte S. Fischer Verlag in Frankfurt. Das fand ich natürlich fantastisch. Und man muss sich diese Zeit vorstellen, 2003, 2004, man wusste noch viel, viel weniger über China als heute. Heute weiß man noch viel zu wenig, aber damals wusste man noch viel, viel weniger. Und da war es eigentlich eher so ein aufklärerisches Buch. Das erste, das hieß Herausforderung China, der Untertitel war, wie der chinesische Aufstieg unser Leben verändern wird oder verändert. Und das war aber auch der richtige Zeitpunkt, weil damals wirklich noch viel Nichtwissen da war und viele Leute so langsam merkten, sie müssen sich mit China beschäftigen und deswegen bereit waren, auch so ein Sachbuch zu lesen oder zumindest zu kaufen. Und deswegen ist das eine von den Büchern, die ich geschrieben habe, das erfolgreichste gewesen.
Mhm. Interessant. Ja, ich habe ja Ihr aktuellstes Buch gelesen, Chinas Bosse. Können Sie dazu erklären, worum geht es da und was ist der Hintergrund?
Ja, das war jetzt nun ja über 12 Jahre später nach dem ersten Buch. Da kam der Gedanke, so ein Buch zu machen. Wir haben jetzt 2019, das war im Frühjahr 2017, als viele chinesische Unternehmen im Ausland und bei westlichen Unternehmen eingestiegen sind oder sich beteiligt haben oder gar ganz übernommen haben. Auch in Deutschland gab es da einige Fälle, da Deutsche Bank, HNA zum Beispiel. Und viele fragten sich, wer ist das? Wer ist HNA? Wer ist Anbang? Wer ist Fosun? Und das war für mich dann so der Anlass, Mensch, da gibt es chinesische Unternehmen, die kaufen sich bei deutschen Firmen ein und keiner kennt sie. Ich habe dann auch meine Kollegen beim Manager-Magazin oft gefragt, kennst du das Unternehmen, kennst du das? Und die schüttelten alle nur mit dem Kopf. Also man kennt sehr wenig chinesische Unternehmen. Wenn Sie heute fragen würden, kennst du ein chinesisches Unternehmen, dann würden vielleicht manche Alibaba sagen, wegen diesem etwas ausgefallenen Namen. Aber dann ist schon fast Schluss. Und das war für mich dann der Anlass, sein. Diese Unternehmen werden immer bedeutender, immer wichtiger, auch für uns. Wir müssen eigentlich mehr über diese Unternehmen wissen. Und das war dann die Idee für das Buch und die habe ich dann umgesetzt und realisiert.
Mhm.
Ich habe eigentlich praktisch PR dann für die Unternehmen gemacht, weil die selber das ja nicht so machen, wie sie es eigentlich machen müssten.
Ja, das stimmt. Das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon besprochen, dass die Chinesen sehr schnell sind und agil, aber im Marketing und Branding, da fehlt es noch an Talent oder an...
Ja, Marketing, Branding und PR. Also sie müssen eigentlich, wenn ich ein Unternehmen in Deutschland oder egal wo übernehme, und da muss ich schon ein bisschen PR-mäßig das Feld vorbereiten. Da kann ich jetzt nicht einfach kommen und dann einen Anteil kaufen und jeder fragt, wer ist das? Und dass dann so Ressentiments hochkommen oder Unwissen, wer ist Also ich glaube schon, dass so geht das nicht. Also man muss vorher dann schon PR-mäßig das ein bisschen das Feld bereiten. Und das verstehen viele chinesische Unternehmen nicht.
Mhm.
Das ist mein Vorwurf an Unternehmen. Es gibt ganz wenige, die es beherrschen und die es gut machen, ist Huawei. Die aber nun mal aus anderen Gründen gerade etwas negativer dastehen.
Ja, darüber können wir später vielleicht auch noch kurz sprechen, die aktuellen Ereignisse. Aber ich finde auch, wahrscheinlich selbst wenn den Unternehmen klar wäre, dass sie das machen müssten, wüssten sie auch nicht genau wie. Also selbst wenn sie wüssten, okay, wir hätten da eigentlich das ankündigen sollen, wir hätten da eigentlich für so ein bisschen Verständnis sorgen sollen, wahrscheinlich hätten sie da auch keine Möglichkeit.
Wenn sie es nicht wissen, wie, dann müssten sie praktisch dann die Expertise vor Ort kaufen. Es ist schon natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in China operiere, im Heimatland und wo die ganzen Medien anders funktionieren, wo PR anders funktioniert als im Westen. Das akzeptiere ich ja auch, das ist eine andere Welt. Aber wenn ich in den Westen gehe, dann muss ich schon PR-mäßig nach den Regeln dort spielen. Und wenn ich die nicht beherrsche, dann muss ich mir Know-how besorgen. Dann muss ich mir halt eine PR-Agentur im Westen engagieren, die weiß, wie man sowas macht und wie man auch mit Journalisten im Westen umgeht. Also da müssten die chinesischen Unternehmen mehr tun, mehr lernen.
Ja, da stimme ich Ihnen voll zu. Können Sie ein paar Beispiele nennen, welche chinesischen Unternehmen dann auch in Ihrem Buch vorkommen und vielleicht auch, warum sollte man die überhaupt kennen?
Ich denke, man muss sie kennen, weil sie immer internationaler werden, weil ihre Produkte dann auch bei uns zu kaufen sind oder weil sie sich an deutschen Unternehmen beteiligen oder weil sie Wettbewerber von deutschen Unternehmen sein werden. Also insofern... Schon aus diesen drei Gründen muss man chinesische Unternehmen kennen.
Mhm.
Ich habe in dem Buch sehr viele Unternehmen beschrieben. Also ich bin durch alle Branchen gegangen. Also das würde jetzt fast zu weit führen, wenn ich sage, welche alle da vorkommen.
Ja.
Natürlich die üblichen Verdächtigen in der Internetindustrie, Alibaba, Tencent, Baidu, aber auch noch die vielen anderen, die praktisch in der zweiten oder gar dritten Reihe im Internet spielen. Natürlich die Autokonzerne, die Banken, die Versicherungen, ja, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Für die deutsche Industrie jetzt, sind da die chinesischen Autohersteller und die in der Automobilindustrie gerade am wichtigsten oder gibt es da noch andere?
Die deutsche Automobilindustrie ist natürlich schon die wichtigste Branche in Deutschland mit den meisten Beschäftigten, mit dem meisten Umsatz. Insofern ist das schon wichtig, was deren Wettbewerber aus China tun. Insofern müssen wir da schon sehr genau hinschauen, was im Automobilbereich in China passiert. Und interessant ist ja, dass sie gerade im Bereich E-Mobilität sehr, sehr viel tun im Gegensatz zu uns. Also wenn ich sehe, was hier alles, wir sind ja in Shenzhen praktisch der Musterstadt für E-Mobilität, wenn ich sehe, was hier passiert und was bei uns nicht passiert, dann muss ich schon ein bisschen fragen, verschlafen wir da etwas? Und China setzt ja alles daran, uns in diesem Bereich zu überholen, was völlig legitim ist. Wenn wir schlafen oder zu blöd sind, dann wird uns China wirklich überholen in dem Bereich.
Ja, das ist wirklich was, wo man sich dann eigentlich ranhalten muss. Ne? Also dieses Tempo ist ja enorm, mit der hier neue Produkte entwickelt werden und auch wirklich die in den Markt gebracht werden. Also Shenzhen, ich bin mir jetzt nicht sicher, in welchem Zeitraum, aber die ganzen Taxis und Busse sind ja schon, also fahren ja schon durch E-Mobilität, also Elektroautos. Und das ging wirklich schnell. Also da haben sie nicht lange gebraucht. Wie sieht denn die Lage in Deutschland dazu eigentlich aus? Gibt es schon Städte, wo Elektromobilität ein Thema ist?
Ein Thema ist es, aber ist wenig dasselbe. Viele städtische Verkehrsgesellschaften wollen E-Busse anschaffen. Da fängt es schon an, dass sie gar keine E-Busse bei deutschen Herstellern kaufen können. Ich glaube, Daimler hat jetzt ein paar E-Busse im Programm. Aber als ich das für das Buch recherchiert habe, da habe ich mit den Hamburger Verkehrsverbundsleuten geredet und die sagten, wir wissen gar nicht, wo wir die kaufen können. Wir müssen sie bei den Chinesen, bei BYD kaufen, die in Ungarn zum Beispiel ein Werk haben. Da fängt es schon an, wir haben gar nicht die Produkte. Und in Vorbereitung jetzt auf diesen Besuch in Shenzhen habe ich einen Artikel gelesen von der Chefin der Berliner Verkehrsgesellschaft, BVG, die gesagt hat, wir müssen Shenzhen als Vorbild nehmen, was Elektromobilität anbetrifft. Und wir müssen mehr E-Busse kaufen. Und jetzt habe ich gerade kurz bevor ich hierher gekommen bin, gelesen, dass Berlin jetzt 4 E-Busse im Einsatz hat oder bald im Einsatz hat. Hm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Shenzhen hat, aber da klafft eine große Lücke zwischen Berlin und Shenzhen. Ja. Aber man nimmt sich immerhin Shenzhen jetzt zum Vorbild. Also Berlin. Hm. Interessante Entwicklung.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ja, die meisten Leute wissen wirklich gar nicht, was Shenzhen ist, wo das liegt. Da muss man immer erklären, das ist eine sehr große, sehr interessante Stadt neben Hongkong. Hongkong sagt den meisten dann was. Ja. Ja, also hier muss ich sagen, funktioniert das wirklich einwandfrei. Also die Taxis und die Busse schön leise und ich bin auch noch nie, Gott sei Dank, stehen geblieben. Das Einzige, was ich sehe, ist oftmals eine Schlange bei den Elektro-Tankstellen. Da ist immer eine Schlange von Taxis. Ja, genau, bei den Ladegeräten, genau. Da ist immer eine Schlange davor. Aber gut, das betrifft mich Gott sei Dank nicht als Kunde. Und das führt mich zu der nächsten Frage. Was können deutsche Unternehmen von Chinas Konzernen und auch vielleicht von Chinas Startups lernen? Haben Sie da irgendwelche Muster oder Insights, wo man sagt, okay, das machen die hier besser als wir vielleicht?
Also ich glaube schon Geschwindigkeit. Sie hatten es ja auch schon angesprochen. Geschwindigkeit ist schon ein Differenzierungsmerkmal zwischen chinesischen und ich sage jetzt auch mal westlichen Unternehmen. Hier ist man einfach schneller. Warum ist das so? Ich glaube, dass wir Deutschen sind natürlich so ein bisschen die Überperfektionisten, diese ingenieurgetriebene Wirtschaft. Wir wollen alles perfekt machen, 100% oder wenn es geht, noch mehr als 100%. Und deswegen brauchen wir relativ lange, bis wir so ein perfektes Produkt auf den Markt bringen. Ich glaube, in China ist das eben nicht so, dass man alles 100% haben muss, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ich sage jetzt nur einfach mal eine Zahl. Man ist auch mit 80% zufrieden und kommt mit so einem Produkt auf den Markt. Und wenn man sieht, dass man Anpassungen machen muss, weil der Kunde das will oder weil der Markt es erfordert, dann ist man wahnsinnig schnell dabei, das zu adaptieren. Aber die Chinesen sind für mich die Meister im Pragmatismus. Also es gibt kein Volk, wo ich sage, die sind pragmatischer als die Chinesen. Also dadurch, dass sie eben nicht diese perfekten Produkte auf den Markt bringen, sind sie schneller. Mhm. Das sehe ich für mich ein großer Unterschied zwischen hier und dem Westen. Mhm. Das heißt nicht, dass diese 80% Produkte schlecht sind oder so. Sie sind aber noch nicht in diesem perfekten Stadium, wie es wir gerne mit unserer Ingenieursmentalität hätten.
Mhm. Ja, und vor allem, wenn man jetzt das aus einem Blickwinkel eines Startups betrachtet, kann es ja dann auch gut sein, dass man ein Produkt zu 100% perfektioniert auf den Markt bringt und dann will das keiner.
Ja.
Und das wäre dann ja auch fatal. Dann hätte man ja die ganze Zeit und das ganze Budget verschwendet sozusagen. Ja, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Also ich glaube wirklich, dass die Chinesen sehr schnell sind und auch irgendwie sehr anpassungsfähig und flexibel. Also ich habe das Gefühl, dass die oftmals keine, Denkblockaden haben oder irgendwelche Behinderungen in Form von Voreingenommenheit. Sondern
dass wie wir Deutschen immer, das haben wir immer so gemacht, warum sollen wir das jetzt anders machen? Das ist ja diese Denke in vielen Köpfen immer noch sehr, sehr stark drin und das, glaube ich, gibt es hier in dem Maße nicht, wenn es überhaupt das gibt, dass man so denkt.
Mhm. Ja.
Und natürlich, was hier natürlich auch anders ist, ist der brutale Wettbewerbsdruck, den es natürlich im Westen schon auch gibt, aber nicht so brutal wie hier, würde ich sagen, wo halt, wenn einer eine Idee hat, dann Hunderte, Tausende sind, die das nachmachen. Also das ist schon ein enormer Wettbewerbsdruck hier in China, der die Leute auch nochmal zur Schnelligkeit antreibt, würde ich sagen.
Mhm. Ja, ich denke, sie sind es auch einfach gewohnt, so von der zeitnahen Historie, dass sie einfach viel kämpfen müssen für das, was sie erreichen wollen. Und ich schätze mal, wahrscheinlich wir im Westen sind da so ein bisschen entspannter schon, weil wir ja schon relativ lange, also relativ ist jetzt auch ein bisschen lang gesagt, aber länger in einem angenehmen Zustand verweilen, sag ich mal.
Ja, ich meine, ja, jetzt, wenn man das ein bisschen überhöht, das stimmt schon. Wir sind eine satte Gesellschaft. Mhm. Und China ist eine hungrige Gesellschaft. Man kann das immer so ein bisschen vergleichen. Ich bin ja ein bisschen älter, bin in den 50er, ja eher 60er Jahren groß geworden. Und ich sehe schon viele Vergleiche zwischen 50er, 60er Jahre in Deutschland oder im Westen und jetzt diese Entwicklung in China. Damals waren wir auch so eine Gesellschaft, eine hungrige Gesellschaft, auch was so Konsumprodukte anbetrifft. Man hat den ersten Fernseher gekauft, die erste Waschmaschine, das erste Auto, die erste Auslandsreise. Und das holt jetzt in einem Timelag von 30, 40 Jahren China nach. Und in einer hungrigen Gesellschaft ist man natürlich, wie das Wort schon sagt, einfach auch hungrig nach Erfolgen und man will was erreichen. Und jetzt sind wir eine satte Gesellschaft. Ich glaube, wir sind halt auf verschiedenen Entwicklungsniveaus. Mhm. Das kann man uns nicht vorwerfen, aber das kann man den Chinesen auch nicht vorwerfen.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, so die nächste Frage, das nächste Thema, was ich ganz interessant fände, wäre, wenn Sie kurz Ihre Meinung zu den aktuellen Geschehnissen rund um Huawei schildern. Also was denken Sie, passiert da gerade und was heißt das für den deutschen Markt auch?
Ja, was da im Moment passiert zwischen USA und China, ist für mich ein fing an mit einem Handelskrieg und hat sich aber jetzt, ich bezeichne als Technokrieg, verändert oder weitergeführt. Und zwar glaube ich, dass Trump, den ich ja nun wirklich nicht sehr schätze, aber das hat er kapiert, dass halt in China jetzt ein Rivale heranwächst. Nicht nur ein wirtschaftlich starker Rivale, sondern auch technologisch starker Rivale. Und da will er jetzt versuchen, das mit aller Möglichkeit zu verhindern. Und da ist nun leider Huawei für ihn der Sünden. Und Huawei muss das alles ausbaden, was er jetzt da in seinem beginnenden Technokrieg gegen China anführt. Was das für uns bedeutet in Deutschland, wir kommen in eine blöde Situation, wo wir uns so entscheiden müssen, sind wir jetzt für die Amerikaner oder sind wir jetzt für die Chinesen? Wir müssen irgendwie Partei ergreifen und das fällt uns ein bisschen schwer. Wir versuchen uns gerade mit so Kompromissen durchzumogeln. Also das im Falle Huawei sieht der Kompromiss so aus, dass wir nicht so wie die Amerikaner wünschen, Huawei völlig ausschließen von der neuen 5G-Einführung, sondern sagen partiell, kaufen wir schon Produkte von euch, was ja übrigens, glaube ich, so was durch ganz Europa die Haltung ist. Auch die Briten machen das so wie wir. Und gerade habe ich gelesen, dass die Spanier sogar wesentlich mehr machen und bei Huawei einkaufen. Also wir lassen uns da nicht in das Fahrwasser von den Amerikanern treiben. Und das finde ich, ist richtig so. Mhm. Weil das alles, was die Amerikaner den Huawei vorwerfen, das ist alles meiner Meinung nach nicht bewiesen.
Mhm. Ja, das ist dann, wäre dann doof, wenn wir aufgrund von unbegründeten Vorwürfen sozusagen einen relativ guten Anbieter für eine Technologie, die wir benötigen, direkt ausschließen.
Ja, wir sagen ja immer, es gibt ja Wettbewerber für die 5G. Das sind die beiden Europäer, Ericsson und Nokia. Aber Experten aus der Telekom-Branche sagen, die sind halt 1 bis 2 Jahre hinter uns. Also wenn wir jetzt gesetzt den Fall sagen würden, wir wollen kein Huawei, generell so wie die Amerikaner, müssen wir auch in Kauf nehmen, dass wir in der Entwicklung, in der technologischen Entwicklung 1 bis 2 Jahre hinterherhinken. Wenn wir das in Kauf nehmen wollen. Aber das sagt dann auch niemand so öffentlich. Sagt auch der Trump seinen amerikanischen Landsleuten nicht. Also er nimmt bewusst dann einen technologischen Rückstand in Kauf. Okay, wenn das seine Politik ist, soll er es machen.
Ja, und das ist wirklich ein großes Problem. Also ich war jetzt letztens wieder 3 Wochen in Deutschland und eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist auch, sind die schlechten Netze. Also jetzt wirklich schon. Und zum Beispiel hier in China hat man wirklich überall Netzempfang, perfektes Internet, perfekte mobile Datengeschwindigkeit. Und falls das nicht gegeben sein sollte in irgendwelchen ländlichen Gegenden, hat man zumindest auch wirklich überall WLAN. Und das war sowas, was mir aufgefallen ist, was in Deutschland nicht wirklich gibt. Ich frage mich, wie kommen die Leute eigentlich zurecht in Deutschland, wenn man dann oftmals keine Nachrichten verschicken kann, weil man keinen Empfang hat? Gibt es da irgendwelche Tipps?
Sie kennen es halt nicht anders. Sie nehmen das in Kauf. Also ich fahre ja auch viel mit der Bahn und vor allem zwischen Berlin und Hamburg. Und Berlin-Hamburg-Strecke ist extrem schlimm. Wie oft bin ich da ohne Netz? Aber dann sagt man, ja, okay, ist halt Deutschland, das ist die Bahn und so. Also und wir betrachten immer China noch als Entwicklungsland. Viele oder so, die sind ja noch nicht so weit. Die sind in vielen, vielen und genau in diesen Bereichen viel weiter. Aber das haben die meisten Leute noch nicht begriffen. Woher sollen sie auch wissen, wenn sie nicht hier waren?
Ja, das stimmt. Also das Vor-Ort-Sein hat mir wirklich auch viel geholfen zu verstehen, was hier passiert. Und ich muss auch sagen, bevor ich selbst nach China gezogen bin, hatte ich auch ein ganz anderes Bild von dem Land. Und wenn man dann aber hier lebt, merkt man, dass viele Vorurteile, gerade in Deutschland über China, wirklich oftmals auch unbegründet sind. Ich frage mich dann immer, woher kommt das? Also wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass zu wenig Leute wirklich hier vor Ort waren und sich ihr eigenes Bild auch gemacht haben.
Ja, ich glaube, ich habe das ja auch immer wieder erfahren, wenn Leute hier waren, dann kommen zum ersten Mal und dann zurückkommen. Dann kommen sie immer mit großen, staunenden Augen zurück, was sie alles gesehen haben und was völlig anders war als das, was sie vorher, ich sage jetzt mal, als Vorurteile mitnahmen. Und sie wundern sich dann, weil wir haben jetzt noch nicht über das Bezahlen hierzulande gesprochen, was ja auch immer ein wunderschönes Beispiel ist, wie weit China ist und wie weit wir hinterherhinken. Du kannst tausendmal sagen, Leuten, ja, hier bezahlt man fast nicht mehr mit Bargeld. Du bist ein Exot, wenn du mit Bargeld bezahlst. Ja, ja, kann sein und so. Und dann kommen sie hierher und sehen es mit eigenen Augen, dass du überall im kleinsten Laden dein Handy zückst und so. Auch die älteren Leute, ist ja gar keine Generationenfrage. Dann, erst wenn sie es dann selber sehen, dann kapieren sie es. Vorher kann man dann immer den Deutschen sagen, ja, das ist aber so, aber sie glauben es nicht.
Und ich glaube, der Mehrwert wird einem auch nicht so bewusst, wenn man es nur hört. Also wenn man es nur vom Hörensagen mitbekommt, dann weiß man vielleicht die Tatsache, aber man sieht nicht, wie wirklich convenient das dann eigentlich auch im Alltag ist. Was würden Sie sagen, haben Sie neue Pläne, auch nochmal ein neues Buch zu schreiben? Und was würden Sie sagen, in welche Richtung geht dann jetzt zum Beispiel auch die Entwicklung Chinas? Haben Sie da schon Trends festgestellt, was da noch auf uns zukommen wird?
Also ich glaube schon, dass China immer innovativer wird und viele Leute denken ja immer noch, naja, das sind die Kopierer und so. Wer so denkt, der lebt hinterm Mond, wo die Chinesen übrigens auch schon sind, hinterm Mond. China wird technologisch immer stärker. Das war ja auch vorher bei der Geschichte USA gegen China ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie einfach in vielen Bereichen innovativer sein werden und sicher auch gerade in Branchen, wo wir Deutschen stark sind. Über Automobilindustrie haben wir schon gesprochen, aber ich würde auch sagen, im Maschinenbau werden sie immer besser, wenn man mit Maschinenbauern redet. Im Bereich künstliche Intelligenz sind sie schon sehr stark, wenn man da die einschlägigen Bücher liest und mit Leuten redet, dann denkt man, das ist nur noch ein Wettstreit zwischen USA und China. Europa spielt da gar keine Rolle mehr. Und wenn ich sehe, alles die ganze Online-Welt, wie weit da China ist und wo wir in Europa ja fast auch nichts haben, dann sind das schon ganz wichtige Bereiche, wo China immer stärker wird und wo ich sage, oh, Europa muss sich warm anziehen.
Ja, ich habe das Gefühl, wirklich ein großer Faktor ist auch das Unverständnis einfach durch die Sprachbarriere. Und ich habe letztens auch ein Interview gehört, wo eben gesagt wurde, ja, die Chinesen, die sozusagen studieren uns und die folgen allen Veröffentlichungen von uns, gerade im Bereich künstliche Intelligenz und Digitalisierung, und wir kriegen da ja gar nichts mit von denen. Das stimmt, glaube ich, zum einen, aber das liegt halt daran, dass es ein einseitiger Informationsfluss ist. Also natürlich, wenn ich kein Chinesisch kann, kann man jetzt auch nicht von den Chinesen erwarten, dass sie alle ihre Paper direkt übersetzen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem auch, gerade diese Sprachbarriere, dass so wenig Informationen sozusagen rüberkommen, aber das ist halt dem bedingt, dass keiner sie versteht.
Naja, wenn ich jetzt, ich glaube, die aktuelle Zahl ist, dass 5000 Schüler in Deutschland Chinesisch lernen. 5000. Und ich habe gute Bekannte an der FU in Berlin, Sinologie-Professorin, die sagt, die Zahl der Studierenden Sinologie stagniert oder geht gar zurück. Und das ist nicht nur jetzt ein Phänomen an der FU, sondern sie sagt, das sei bundesweites Phänomen. die Leute studieren lieber Koreanistik oder Japanologie. Mhm. Seltsame Entwicklung. Mhm. Natürlich ist es eine große Barriere, diese Sprache zu lernen, aber das ist die zweitwichtigste Wirtschaftsnation der Welt und sie wird bedeutender werden, ob wir das wollen oder nicht. Man müsste sich schon damit auseinandersetzen, intensiver auseinandersetzen.
Mhm. In Afrika ist es ja anscheinend jetzt in Grundschulen in manchen Ländern Pflichtsprache, dass man Mandarin lernt. Also da sieht man schon den Trend. Gut, natürlich hat Afrika, da wird auch viel investiert von China und die merken das, dass sie das brauchen. Aber das finde ich ganz interessant.
Irgendwie. Ja, wir müssen da, glaube ich, schon stärker darauf pochen oder die Kultusminister der Länder oder so, dass es eben nicht nur so ein freiwilliges Wahlfach ist oder so, sondern dass man das wirklich in die Lehrpläne integriert.
Hm. Ja, oder zumindest wenigstens die Grundkenntnisse. Ja. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wenn es mich interessiert als Schüler, dann vertiefe ich das.
Ja, aber 5.000 für Deutschland, das ist...
Das ist wirklich sehr wenig, das stimmt. Ja, und mehr Chinesen lernen ja Deutsch.
Ja. Also. Obwohl ich, aber das ist wirklich nur, kann ich nicht auf Daten stützen, aber ich glaube schon, dass die Zahl der Chinesen, die in Deutschland studieren, aber jetzt nicht Sprache, sondern überwiegend natürlich so Maschinenbau oder solche Fächer, schon zugenommen hat in den letzten Jahren. Also mein persönlicher Eindruck aus Universitätsstädten ist schon, dass ich immer gerade in meinem heimatlichen Tübingen, obwohl das jetzt keine technische Universität ist, aber da trotzdem das Gefühl habe, ich sehe immer mehr Chinesen, die dort studieren. Mhm. Wobei lange Zeit das ein Problem war, wenn ich das richtig weiß, dass natürlich USA und UK waren die bevorzugten Länder zum Studieren und dann Deutschland, da kostete es nichts und wenn es nichts kostet, kann es ja eigentlich auch nichts sein, hörte ich immer wieder so als Grund, warum man nicht in Deutschland studiert.
Mhm. Ja, das glaube ich. Das geht wahrscheinlich schwer in die chinesischen Köpfe.
Lieber zahlt man in Harvard oder weißt du, in Oxford, weiß ich, ein Schweinegeld und studiert da und denkt, das ist aber was richtig Gutes. Ist es ja auch, aber die Deutschen sind jetzt nicht so schlecht, nur weil es nichts kostet.
Das stimmt. Ja. Und wie oft kommen Sie dann nach China und was sind so Ihre Ziele? Also was machen Sie dann vor Ort hier?
Also ich komme in der Regel so ein, zweimal nach China, wobei ich dann auch Hongkong mit einbeziehe. Hongkong ist, ja, muss ich jetzt sagen, meine Lieblingsstadt in Greater China, wenn man das so ausdrücken will. Ich war wirklich, seit ich zum ersten Mal da war, fasziniert von der Stadt, die Lage und so. Und dann dieses West trifft Ost und so. Das hat mich schon immer fasziniert und deswegen wird auch Hongkong meine Lieblingsstadt bleiben. Wenn sie nicht so teuer wäre, wäre ich, glaube ich, schon in den 90er Jahren nach Hongkong gezogen. Aber die für uns absurden Mieten haben das nicht ermöglicht.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr eng bevölkert da und da kostet dann jeder kleinste Meter natürlich extrem viel, weil jeder auch da wohnen möchte. Ja, und das ist auch wirklich sehr international. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Hongkong wirklich so anders ist. Also zum Beispiel, als ich dort war oder viele Bekannte, die ich dort kenne, die benutzen auch WeChat sehr wenig. Zum Beispiel, die haben dann ihre eigenen, also eigentlich die westlichen Systeme, so WhatsApp und so weiter. Ja, obwohl es so nah dran ist, ist es dann doch irgendwie ein bisschen anders.
Es ist eine völlig andere Welt als hier in der Volksrepublik, ja. Mhm. Und ich hoffe natürlich, wenn wir jetzt ganz aktuell sind, das, was jetzt gerade an Demonstrationen läuft, das finde ich im Prinzip schon richtig, dass sie das machen. Weil dieses System oder Teile dieses Systems oder westlichen System, was jetzt das Rechtssystem anbetrifft und die Unabhängigkeit der Justiz, sind für mich schon hohe Güter. Und wenn Hongkong das verteidigen will, finde ich das auch in der Form absolut richtig.
Ja, die sind gewöhnt wahrscheinlich daran, dass sie in der Form unabhängig sind. Sie haben in Ihrem Buch auch viele jüngere Chinesen beschrieben und auch jüngere Manager und quasi das so eingeteilt in zwei Kategorien. Können Sie ein bisschen erklären, wie die sich unterscheiden?
Es sind streng genommen vier Kategorien gewesen oder vier, ich nenne es Generationen, obwohl das jetzt nicht Generationen in unserem Sinne sind, weil die Generationen viel kürzer hintereinander kommen in China aufgrund dieser Schnelllebigkeit. Ja, ich habe halt diese, die in den 80er Jahren schon gegründet haben, da ist zum Beispiel der Gründer Ren von Huawei oder Lenovo damals, das sind so die Gründer der ersten Generation, die natürlich sehr stark noch unter der Kulturrevolution gelitten haben und nach Ende der Kulturrevolution und nach Beginn der denkschen Reformen 78 relativ bald Unternehmen gegründet haben, die heute zum Teil Weltkonzerne sind. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Dann kam so in den 90er Jahren, wo es ja 89 dann die Delle gab mit Tiananmen und dann erstmal so 2-3 Jahre wieder wirtschaftlich so ein bisschen unsichere Zeiten waren, wusste nicht, geht es mit den Reformen weiter, geht es nicht weiter. Und dann hat ja Deng seine berühmte Reise hier in den Süden gemacht, 92, was ein ganz klares Signal war, man geht weiter mit den Reformen. Und dann fing es nach 92 wieder so eine neue Generation von Unternehmen heranzuwachsen. Dann kam 2000er dann so die Internet-Generation hoch, zuerst Alibaba, dann Tencent, die beiden Maas, und das war so die dritte Generation. Und dann so jetzt nach den 2010ern so diese ganzen jungen Start-up-Unternehmen, ob das jetzt so prototypisch hier DJI hier in Shenzhen ist mit den Drohnen, aber auch noch viele andere Unternehmen, die jetzt, ich sage jetzt mal, von den jungen Wilden gegründet wurden und die sehr international sind und also ausgerichtet sind, um ganz anders als die Gründer der 80er und 90er Jahre.
Mhm. Ja, die haben auch ganz andere Erfahrungswerte, die sie mitbringen, und ganz andere, ja, Lebenseinstellungen, kann man fast schon sagen.
Also die sind schon sehr westlich orientiert. Mhm. Klar, die haben zum Teil im Ausland studiert, im Englisch kein großes Problem, und kennen diese ganzen Geschichten der Kulturrevolution oder 89, das können sie nur vom Hören sagen, ihre Eltern oder ihre Großeltern. Aber das interessiert sie eigentlich, glaube ich, gar nicht so.
Mhm. Ja, ich denke auch. Und also viele dieser jüngeren Generationen leben eben auch wirklich in Shenzhen. Und ich muss sagen, es ist da wirklich auch sehr einfach, Anschluss zu finden und sich, sag ich mal, hier zu vernetzen und auch mit diesen Chinesen zu befreunden, weil man wirklich relativ viel Gemeinsamkeiten auch hat. Und ich sag mal so, die sind dann gar nicht so anders, weil ich finde, in Deutschland ist es dann oft mal so, dass man denkt, oh, wer sind denn die Chinesen, und die sind ja so fremd. Aber wenn man dann hier mit jemandem spricht, zum Beispiel eine Freundin, die ich letztens auf einem Networking-Event kennengelernt hatte, die hatte nicht mal im Ausland studiert, hatte aber perfektes Englisch wirklich und arbeitet jetzt zum Beispiel bei Apple und hat aber Koreanisch nebenbei noch gelernt. Und dann solche Leute sind dann wirklich immer so, finde ich, für mich so das Musterbeispiel, dass man sagt, so anders sind wir gar nicht. Also man kann sich da schon gut mit denen auf ein Bierchen oder zum Abendessen verabreden und man wird sich auch nicht zu Tode langweilen oder sich an den Kopf fassen und den Kopf schütteln.
Ich glaube schon, dass Shenzhen, man sagt ja immer hier, so die vier Metropolen, was so Start-up anbetrifft, Peking, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen. Aber ich glaube, da hat Shenzhen doch trotzdem noch eine Sonderstellung, weil es halt doch ein bisschen weit weg ist von, also Peking ist immer so ein bisschen politisiert, so ein bisschen bürokratisch und so. Und das ist es halt hier nie so richtig gewesen, weil es halt immer so, erstens so weit weg war von der Metropole, aber weil man hier auch viel machen durfte, was man halt in anderen Städten nicht machen durfte, schon seit 40 Jahren inzwischen. Und das hat schon so ein Klima erzeugt, das halt völlig anders ist als eben in den anderen drei genannten Städten. Wobei, glaube ich, Hangzhou ist da schon ähnlicher zu Shenzhen als Shenzhen zu Shanghai oder gar Peking.
Mhm. Vorher im Vorgespräch hatten Sie auch erzählt, da gibt es auch Kooperationen zwischen Berlin und Startups und China. Was passiert denn da? Gibt es da Zusammenschlüsse von Startups oder Zusammenarbeit?
Ich habe jetzt in Vorbereitung dieser Reise mich mal erkundigt, gibt es hier Leute in Berlin, die irgendwas mit Shenzhen zu tun haben? Und plötzlich habe ich da immer mehr getroffen, die entweder aus Shenzhen kommen und in Berlin jetzt sind oder in Berlin Deutsche oder Europäer, die irgendeine Idee haben und sagen, die kann ich in Shenzhen machen lassen. Dann gehe ich mal für 3 Monate nach Shenzhen und setze meine Idee in einen Prototypen oder in ein Produkt um, was in Deutschland zwar auch möglich ist, aber mit einem wesentlich längeren Zeithorizont.
Mhm.
Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass da jetzt eine große Achse zwischen Shenzhen und Berlin besteht, aber mir ist nur aufgefallen, dass es doch einige Leute gibt, die da hin und her pendeln zwischen Berlin und Shenzhen.
Mhm. Noch nicht.
Und ich kenne nur einen Teil. Also.
Ja, klasse. Ja, das stimmt wirklich. Also ich habe hier auch einen anderen Bekannten, der arbeitet an einer Sensorlösung, die man sozusagen ja zum Beispiel auf jegliches Material halten kann und dann wird eben entschlüsselt, was das ist. Also zum Beispiel, das kann man dann in der Fabrik verwenden oder auch beim Prototyping. Und er meinte, dass in Shenzhen eben, wie Sie schon sagten, der Zeitrhythmus sehr schnell ist. Also er konnte dann wirklich den Prototyp innerhalb von zwei Tagen erstellen. Aber er arbeitet auch in deutschen Laboren und seiner Meinung nach war es eben so, dass in deutschen Laboren eben die professionellsten Maschinen stehen und die besten Geräte sozusagen. Und wenn man dann wirklich mal ein größeres Projekt hat oder irgendwie eine detaillierteren Report benötigt, dann macht er das dann in Deutschland. So war seine Zwischenlösung, sag ich mal. Und ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, dass man sagt, okay, ich möchte irgendwas schnell testen, dann mache ich es erstmal in Shenzhen und wenn ich es dann ausfallen möchte oder wirklich auf die wissenschaftliche Basis runterbrechen, ob das funktioniert in der Technologie, dann lasse ich das in Deutschland testen.
Ich glaube, das wird auch zunehmen. Je mehr Leute wissen, was man hier alles machen kann und in welchem Tempo man hier was machen kann, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass immer mehr auch Start-up-Unternehmen oder Jungunternehmer sagen, oh, ich habe eine gute Idee, aber in Deutschland dauert es zu lange, bis ich die realisieren kann oder umsetzen kann in ein Produkt, lasse ich es in Shenzhen machen.
Mhm. Ja, und wie wir schon gesagt haben, es gibt auch viele Direktflüge jetzt, von daher ist es auch gar nicht mehr so weit weg.
Ja.
Okay, klasse. Dann würde ich fast schon abschließend nur noch fragen, was arbeiten Sie gerade an dem neuen Buch oder was interessiert Sie jetzt konkret an China, wo Sie sagen, das sind die Themen, die ich speziell verfolge noch?
Also ich bin ja jetzt hier in Shenzhen und ich möchte mal ein bisschen tiefer in Shenzhen eintauchen, weil es heißt ja immer, das ist das Silicon Valley Chinas. Bei allen Vergleichen immer dieses Silicon Valley. Es gibt so viele Silicon Valleys. Es gibt natürlich das Original, wo ich auch schon ein paar Mal war. Und ich möchte jetzt schon mal versuchen herauszufinden oder herauszuarbeiten, stimmt das, dieser Anspruch, das ist das Silicon Valley Chinas? Wenn ja, was ist anders zum Original Silicon Valley drüben? Verlagert sich vielleicht schon einiges von Kalifornien hierher? Das ist eigentlich jetzt so mein interessantes Thema. Und ich glaube schon, Shenzhen ist nicht nur, was diese Innovation anbetrifft, schon so eine Art Modellstadt in China. Wir haben vorher über Elektromobilität geredet. Ich glaube auch in diesem Bereich Verkehr, aber auch ganze Städteplanung, ich sage nur Stichworte Smart City oder Öko City, glaube ich schon, dass da Shenzhen in China mit an der Spitze steht, aber nicht nur in China, sondern vielleicht auch im globalen Maßstab, sodass wir auch einiges von Shenzhen vielleicht lernen können. Wobei man fairerweise sagen muss, das ist natürlich eine Stadt, die auf dem Reißbrett gewachsen ist. Man kann das jetzt nicht eins zu eins übertragen in eine Stadt wie Berlin oder Hamburg, die einfach über Jahrhunderte gewachsen sind. Da kann man jetzt nicht so eine Verkehrsplanung machen wie hier. Aber trotzdem gibt es einige Dinge, die man sicher von Shenzhen lernen kann. Und das ist jetzt mein Grund, warum ich in diese interessante Stadt fahre oder gefahren bin.
Sehr interessant. Zum Abschluss vielleicht noch, vielleicht jetzt auch unabhängig von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, wenn jetzt jemand aus Deutschland zum ersten Mal nach China kommt, haben Sie einen Tipp oder eine Empfehlung, was er sich unbedingt anschauen sollte?
Ja, wer zum ersten Mal hierher kommt, der macht natürlich wahrscheinlich diese Rennstrecke Peking, Shanghai, vielleicht noch Shenzhen oder er fährt gleich nach Hongkong. Ja, ich sage ja immer, wer das macht, der lernt natürlich China nicht kennen oder lernt nur eine Seite von China kennen. Und insofern ein Abstecher ein bisschen ins Landesinnere wäre nicht schlecht. Oder einfach auch nur mit dem Zug mal irgendwo hinfahren, obwohl er relativ schnell durch die Landschaft rauscht. Mhm. Aber schon von Peking nach Shanghai mit dem Zug fahren, finde ich schon mal interessant. Man sieht da viel mehr, als wenn man nur in 10.000 Meter Höhe drüber wegfliegt. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, auch weiter Richtung Westen zu fahren. Wir haben über Changsha geredet. Man könnte auch mal nach Wuhan fahren oder, na gut, Chengdu ist auch schon ziemlich weit entwickelt. Aber so eine Stadt ins Landesinnere, wenn man jetzt ein bisschen mehr von China kennenlernen will, würde ich schon empfehlen.
Ja, die Zuhörer haben jetzt wahrscheinlich ganz viele Städtenamen gehört, die sie noch nie gehört haben. Da können sie jetzt mal recherchieren. Und ich denke, wir verabschieden uns jetzt. Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie hier waren heute und Ihre Einblicke und Informationen mit uns geteilt haben. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit in Shenzhen.
Danke.